Was ich ganz schade finde, ist, wenn jemand etwas zurückstecken muss, weil das Kind betreut werden muss. Habt ganz viel Geduld. Up and Downs gehören dazu. Und lasst euch auf gar keinen Fall von irgendjemandem Steine in den Weg legen. Man kann nicht scheitern. Man lernt einfach im Leben immer nur dazu.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Wunderfrau-Podcast. Ja, hier geht es um Themen aus dem weiblichen Leben. Und endlich geht's los mit unserer ersten Folge. Mein Name ist Isabel und ich bin im Wunderfrau-Podcast immer mit einer Top-Expertin in ihrem Gebiet unterwegs. So erhaltet ihr auf entspannte Art und Weise in circa einer halben Stunde alle Infos, die ihr so braucht. Ja, im heutigen Podcast wird es um ein berufliches Thema gehen, welches vielen von uns immer wieder im Kopf herumschwirrt, nämlich das Thema Gründen bzw. nebenberufliches Gründen. Viele Frauen, vor allen Dingen um diese magische Zeit der Elternzeit herum, wenn alles ein bisschen anders läuft als bisher, träumen davon, sich selbst beruflich zu verwirklichen und vielleicht das geliebte Hobby oder eine Leidenschaft zu ihrem Job zu machen. Ja, wähle einen Beruf, den du liebst und du brauchst keinen Tag zu arbeiten. Das ist ein bekanntes Sprichwort. Aber ist das wirklich so und ist es wirklich so einfach? Und gibt es vielleicht ein Stadium im Leben, in dem es besser oder auch vielleicht eher schlechtere Momente gibt, um selber zu gründen? Und braucht es einen starken, ja vielleicht sogar gesellschaftsrelevanten Purpose? Und natürlich, last but not least, ist das Leben als Mompreneur nicht unheimlich anstrengend? Ja, das sind ganz, ganz viele Fragen. Heute habe ich mir eine ganz wundervolle Verstärkung geholt von Jessica Contento. Und ja, bevor ich jetzt ganz viel über Jessica sage, sage ich doch lieber Hallo zu Jessica und lass sie sich selber vorstellen. Jessica, wundervoll, dass du da bist.
Hallo, liebe Isabel und hallo an alle Zuhörer. Sehr, sehr gerne stelle ich mich vor. Erst einmal an dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute wahnsinnig, hier mit dir zu quatschen. Mein Name ist Jessica Contento. Ich bin 29 Jahre jung, zweifache Mama, Ehefrau und Gründerin von EasyTutor, einer Online-Nachhilfe.
Sehr schön. Ja, das war ganz kurz und knapp. Ich habe ja schon im Vorgespräch so viel mehr über dich erfahren dürfen. Vielleicht kennt ja auch die ein oder andere Zuhörerin oder der ein oder andere Zuhörer sehr viel mehr über dich. Darüber wollen wir jetzt in der nächsten halben Stunde sprechen. Vielleicht fangen wir doch einfach mal mit einer Frage an, wie ja bei meiner Recherche ich eigentlich gar keinen Anfang von einem Bericht über dich gelesen oder recherchiert habe. Denn tatsächlich fangen ganz viele Berichte und Interviews nicht mit dir an, sondern mit deinem Ehemann. Aber das möchten wir heute anders machen. Es geht um dich und es geht um deine Gründung und deine wundervolle Idee, Kindern und Jugendlichen zu helfen. Magst du etwas zu EasyTutor sagen?
Gerne. Ja, EasyTutor ist ziemlich schnell Teil meines Lebens geworden. Ich bin nämlich sehr, sehr früh Mutter geworden und konnte mich mit diesem Thema Schule und Kinder natürlich sehr schnell identifizieren, aufgrund dessen, dass ich ja eigene Kinder habe und wusste irgendwann mal, werde ich mich damit auch beschäftigen müssen. Natürlich nicht gleich, wo sie noch klein waren, aber spätestens ab diesem Jahr zweifach, denn meine zweite Tochter wurde eingeschult. Und ja, ich bin tatsächlich jetzt zweifache Mutter von Schulkindern und das ist was ganz Tolles. Und 2017, als wir EasyTutor gegründet haben, war ich natürlich noch weit entfernt von der Schule. Ich muss aber gestehen, dass ich natürlich selber Nachhilfe hatte als Schülerin und somit ja wusste, was hat mir damals dann nicht so gefallen. Die Idee ursprünglich, die kam damals von meinem Bruder. Er hat neben seinem Studium eben Nachhilfe gegeben. Ja, irgendwann mal entstand dann die Idee, das Ganze doch dann online zu gestalten, denn oftmals hat die Fahrt zum Schüler viel mehr Zeit in Anspruch genommen als die Nachhilfe per se. Ja, da kam dann dieser Umschwung, dass wir gesagt haben, naja, online muss das Ganze ja auch gehen. Mittlerweile gibt es so viele Online-Sachen, wieso denn nicht auch die Nachhilfe, wenn man sie richtig gestaltet? Und wie gesagt, ich konnte mich da damit schnell identifizieren und ich war ja damals eine sehr junge Mama, war auch im Ausland zu dem Zeitpunkt Und jetzt vielleicht auch ein bisschen so zurück zum Thema Gründen. Für mich war das dann ganz klar und schnell eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich gesagt habe, ich liebe es so sehr, Mama zu sein, aber ich brauche noch mehr in meinem Leben oder um mich zu erfüllen und zu verwirklichen. Ja, das kam zum richtigen Zeitpunkt und dann habe ich die Chance mitgenommen und habe eben gemeinsam mit meinem Bruder und einem Freund Easy Tutor gegründet.
Und seitdem ist auch ganz schön viel passiert bei euch.
Richtig.
Dazu können wir ja eben auch gleich noch sprechen, aber ich muss an der Stelle schon mal sagen, ihr seid wirklich sehr, sehr erfolgreich. Das ist wundervoll. Wie ist es denn mit der Betreuung? Ab welchem Alter betreut ihr Kinder? Bis zu welchem Alter geht das? Und wenn man ein bisschen über dich liest, kommt ja auch schnell das Thema Vereinskinder, also Fußball vor allen Dingen, glaube ich, auf. Kannst du da so unseren Zuhörern eine kurze Info geben? Wie läuft das ab?
Sehr, sehr gern. Also wir unterstützen in allen 20 klassischen Schulfächern, eben von der ersten Klasse bis zur Abschlussklasse. Auf Anfrage unterstützen wir auch Studenten tatsächlich und das mit über 1000 Tutoren. Und hier ganz wichtig, wir sind keine offene Plattform. Wir sind eine geschlossene Plattform. Das bedeutet, die Tutoren müssen sich bei uns erst bewerben, durchlaufen dann ein Schulungsverfahren und erst, wenn sie alle Qualifikationen mit sich bringen, um in diesem Fach zu unterrichten, erst dann werden sie bei uns auf der Plattform eben live geschaltet. Das bedeutet, hier möchten wir auch wirklich den Eltern oder auch den Schülern gewährleisten, dass da Qualität stattfindet. Und zwar, dass wir wirklich jemanden, der Mathe unterrichtet, auch Mathe dann im besten Fall studiert hat. Oder auch, wir haben ja unterschiedliche Tutoren, auch Gymnasiallehrer. Also wir nehmen niemanden, der sagt, ach, ich konnte jetzt 5. Klasse Mathe ganz gut, deswegen bin ich ein Mathe-Nachhilfetutor. Und ja, deswegen, also da ganz, ganz starke Fokus, dass wir eben eine geschlossene Plattform sind. Und ganz, ganz wichtig vielleicht auch hier zu erwähnen, wir sind mittlerweile ein Team von 35 Mitarbeitern.
Und um so auf unser Thema von diesem Podcast generell zu kommen, es geht ja viel heute um das Thema Gründen, aber eben auch Gründen als Mama, was ja schon eigentlich unter nebenberufliches Gründen fällt, weil man hat ja einen Job und das ist ja nun das Mama-Dasein. Was hat für dich persönlich die Nachhilfeplattform, die ihr gegründet habt, mit Woman oder vielleicht Mama oder Mother Empowerment zu tun? Also wie unterstützt ihr vielleicht nicht nur die Kinder wirklich aktuell in einem Schulfach wie Mathe, sondern eben auch die Familien und die Mamis da draußen?
Also ich muss gestehen, ich habe dieses Thema nie so groß veröffentlicht, aber ich war ja selbst noch Schülerin, als ich Mutter war. Und ich habe im Ende März habe ich meine Tochter entbunden und im Mai bin ich dann in die Prüfung gegangen und habe da so mit mein Abi gemacht. Und ich habe da ziemlich schnell gemerkt, wow, ne, mit einem Kind ist das Leben anders. Und da spielte für mich Flexibilität eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Und ich muss gestehen, ich hatte zu dem Zeitpunkt meine Mutter, die mich sehr stark unterstützt hat. Aber in mir war immer noch dieser Gedanke, naja, was ist mit all denjenigen, die diese Unterstützung nicht haben und eben eigenständig managen müssen? Und was ich ganz schade finde, ist, wenn jemand etwas zurückstecken muss. Oft ist es ja so, dass die Mama nicht arbeiten kann oder soll, weil das Kind betreut werden muss. Da dachte ich mir, na ja, wenn man das Ganze flexibel gestaltet, dann muss die Mama auch nichts zurückstecken. Organisation ist hier das A und O und kann ich auch jeden Einzelnen ans Herz legen.
Ja, absolut. Ich glaube, die zuhörenden Mütter, aber bestimmt auch Väter da draußen wissen, wovon du sprichst.
Ja,
Dass
ja.
Flexibilität und ja, Time-Management schon zwei sehr, sehr essentielle Faktoren sind. Ich kann das auch persönlich sehr gut bestätigen. Ja, tatsächlich die Mutter zu unterstützen, vielleicht auch den Vater, also den mag man nicht ausgrenzen. Gibt es denn ansonsten noch andere gesellschaftliche, sage ich jetzt mal, Probleme oder Herausforderungen, wo ihr versucht, mit Easy Tutor Abhilfe zu schaffen? Gibt es da eine Vision, von der du berichten möchtest?
Ja, also unsere Vision ist und wird immer mehr optimiert, natürlich auf allen drei Seiten, und zwar sowohl für die Eltern, für die Schüler, aber auch für die Tutoren, eben den Zugang zur Bildung so einfach und flexibel wie nur möglich zu gestalten. Deshalb auch Easy Tutor, weil es soll auch einfach sein. Und wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass dieses Dreieckskonstrukt eben funktioniert, weil man muss ja bedenken, auch der Tutor, auch er muss ja flexibel sein, seine Zeiten freizugeben. Wann habe ich denn Zeit, jemanden zu unterrichten? Andersrum die Mutter, wann passt das, neben den Hobbys meines Kindes auch noch Nachhilfe in Anspruch zu nehmen? Und hier ist ganz klar Fokus auf diese drei Parteien, dass wir sagen, für alle drei soll es so einfach wie nur möglich sein und flexibel, aber natürlich mit ganz viel Qualität.
Was sind das für Menschen, die Tutoren werden? Sind das dann ehemalige Studenten oder vielleicht gerade aktuelle Studenten? Sind das Senioren? Wer macht das?
Wir haben hier ganz viele Lehramtsstudenten, aber auch Gymnasiallehrer, pensionierte Lehrer, also ganz, ganz unterschiedlich.
Gerade bei den Pensionären ist es ja auch ein Thema, ihnen noch vielleicht eine Aufgabe zu geben, oder?
Tatsächlich, ja.
Ja, super. Also praktisch durch die ganzen Gesellschaftsschichten durch ein Support, das ist super. Ist es deiner Meinung nach wichtig für ein Start-up? Ihr seid ja kein Start-up mehr, aber in der Gründungsphase ist es wichtig für ein Start-up, einen so starken gesellschaftsrelevanten Purpose, eine Vision zu haben, um Investments zu bekommen?
Ich glaube, man kann das so pauschal gar nicht beantworten, aber mir persönlich war es schon wichtig, etwas zu tun oder etwas zu gründen, was eben einen gesellschaftlichen Impact hat. 20% der Kinder können nicht gut lesen mittlerweile nach der Pandemie und hier eben unterstützen zu können, ist für mich natürlich sehr, sehr wichtig.
Ja, wie äußert sich das bei den Vereinskindern? Ihr habt ja einige Kooperationen auch mit, ich glaube, vor allen Dingen Fußballvereinen, oder? Wie ist es dort? Magst du da ein bisschen berichten?
Also wir unterstützen mittlerweile 40% der ersten Bundesliga. Und da ist es tatsächlich so, dass die Kinder, die haben natürlich diesen großen Traum, deren Hobby heute später mal als professioneller Sportler auszuüben. Aber leider schaffen es tatsächlich 1 bis 2% dieser ganzen Kinder. Dieser Traum platzt und die Schule wurde vernachlässigt. Und hier auch seitens der Vereine wird eben ganz, ganz stark darauf gelegt, dass die Kinder, sag ich mal, Plan A die Schule haben und als Plan B dann eben diesen Beruf, sei es jetzt Fußballspieler oder Basketballspieler. Es geht ja in jeglichen Richtungen im Sportbereich. Und ja, wir unterstützen eben da vor Ort, dass die Kinder auch die Nachhilfe bekommen. Und das klappt super, weil auch hier, man darf nicht vergessen, so ein Sportler auch in jungen Jahren ist sehr viel unterwegs mit Turnieren, oft auch im Ausland. Und uns kann man eben von überall aus nutzen und davon profitieren dann natürlich die Vereine.
Aber ist es jetzt mal eine ganz kritische Rückfrage, ist es in den Vereinen so, kann man das schon sagen, dass so stark Wert darauf gelegt wird, dass die schulische Karriere stets vor der sportlichen steht? Wenn man so von diesen ja, Jugend- oder bereits Kinderförderungen hört oder liest, es hört sich schon wahnsinnig, ja, wie soll man sagen, involvierend an. Viel ist man auch noch unterwegs, sagst du gerade. Wie schaffen die Kinder das? Merkt ihr da auch einen starken Druck? Und ja, wie könnt ihr da konkret helfen?
Das kann ich jetzt nicht direkt beantworten. Ich glaube, das variiert so ein bisschen auch von Spieler zu Spieler, ne? Wenn die in einem Spieler ein großes Talent sehen, dann wird er natürlich im Sportlichen sehr stark vom Verein gefördert, ganz klar. Aber es ist trotzdem so, dass auch dieser Spieler, dass der Verein darauf achtet, dass dieser Spieler auch im schulischen Bereich ja eben weiter Gas gibt und einen Abschluss mit sich bringt. Also auch wenn dieser Spieler als begabter Spieler gesehen wird und vielleicht im besten Fall, keine Ahnung, mit 16 schon einmal bei den Profis mittrainieren darf, weil er so begabt ist, dann heißt es nicht, naja, die Schule ist jetzt egal, sondern auch hier, er muss seinen Abschluss fertigbringen. Und deshalb wird da die Schule auf gar keinen Fall vernachlässigt.
Ja, super. Auch sehr ehrenhaft, muss man sagen.
Ja.
Wie wird es dann angenommen von den Vereinskindern? Das heißt, die schalten sich dann einfach rein, wenn es für sie am besten ist, wenn sie gerade nicht auf einer Reise sind, die mit dem Sport zu tun hat oder trainieren.
Genau, also man muss ja sagen, dass so ein Spieler, die haben wirklich einen vollen Kalender. Also die haben einmal die Schule, die sie ja nach wie vor besuchen müssen und auch tun. Und dann eben die Trainingseinheiten, aber auch am Wochenende das Klassische, die Turniere oder die Spiele, die stattfinden. Und da sie eben dann so einen vorgefertigten Stundenplan haben, wissen die ganz genau, okay, wann kann ich hier meine Nachhilfe einplanen?
Ja.
Und das ist eben das Entscheidende, dass nicht den Tutor die Frage gestellt werden muss, wann hast du denn Zeit, sondern dass der Schüler sagt, ich habe dann Zeit, welcher Tutor hat zu dieser Zeit auch Zeit? Und das ist eben der Punkt, dass wir da durch diese Anzahl der Tutoren, über 1000 Tutoren, ganz viele Verfügbarkeiten haben. Und der Schüler sich dann eben zu dem gewünschten Zeitpunkt einwählen kann und in dem Fach dann lernen kann.
Sehr praktisch. Ja, aber auch Wahnsinn, wenn man da mal so drüber nachdenkt, in was für einem, ja, auch zum Teil vielleicht Gewissenskonflikt oder ja, auch einfach To-Do-Konflikt, die Kinder und Jugendliche bereits in sehr, sehr jungen Jahren schon stecken. Wahnsinn. Jetzt mal abgesehen von Vereinskindern, die auf sportliche Art und Weise speziell gefördert werden, was denkst du, ist das heutige große, ja, sozusagen Problem oder die Herausforderung bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei ihren Müttern und Vätern? Kannst du das von eurer Tätigkeit aus gut überblicken und bekommt ihr da Einblicke in ja, familiäre Herausforderungen, die es vielleicht vor ein paar Jahren so nicht gab?
Klar, an erster Stelle ganz stark die Pandemie. Es hat sich viel verändert für viele und ja, in verschiedensten Richtungen, sei es für die Eltern, man saß viel aufeinander zu Hause, aber auch für die Kinder. Es wurde wahnsinnig viel verpasst an Unterricht. Und jetzt ist es eben so, dass wir seit einem Jahr die Schule besuchen. Aber Fakt ist einfach, dass ganz viel verloren gegangen ist. Mhm. Und das muss jetzt aufgeholt werden. Es braucht auch seine Zeit. Ich höre ganz oft von vielen Eltern, ja, jetzt seit einem Jahr läuft ja die Schule und wir haben schon alles eingeholt, was verloren gegangen ist. Das ist absoluter Quatsch. Die Kinder können gar nicht so schnell. Also wenn ich mal an alle Grundschulkinder denke, wo die Basis verloren gegangen ist, erste, zweite oder auch die dritte Klasse. Ne? Man hat ja so die erste und zweite gehört so ein bisschen zusammen und die dritte und vierte gehört so ein bisschen zusammen, weil es dann auf die weiterführende Schule geht. Ja, wenn man da so mittendrin oder auch zu Beginn die Jahre verloren hat oder auch die Viertklässer, die dann eben diesen Übergang gehabt hätten, diese Zeit verloren haben, da sind die Schäden enorm. Mhm. Und wem übergibt man jetzt diese Aufgabe? Eltern, die plötzlich Pädagogen spielen sollen oder Lehrer oder Lehrern, die jetzt plötzlich zwei Schuljahre in ein Jahr packen müssen. Ja, und hier entsteht so ein bisschen dieser Konflikt. Und deswegen sage ich immer, es ist erstaunlich, dass wir bis heute, auch wir als externe Anbieter, noch nicht so wirklich das große Go vom Bund auch bekommen haben, zu sagen, so, egal von welcher Richtung jetzt, ziehen wir alle an einem Strang und jetzt wird die Hilfe von jedem benötigt, der sie auch zur Verfügung stellen kann.
Ja, ja, es wird immer noch sehr stark auf die Familien ausgelagert, sich selber irgendwie Hilfestellung oder Support zu organisieren.
Ja.
Wenn man dann über solche Angebote wie das eurige nicht informiert ist, ist es natürlich schon mal ein Problem.
Ja.
Siehst du mehr Druck auf der Kleinfamilie? Das ist ja auch so ein Thema, das man auch seit Corona häufiger liest in den Medien. Siehst du mehr Druck auf der Kleinfamilie, Stichwort auch so Working Mom, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren war? Es braucht ja mittlerweile in vielen Familien zwei volle Gehälter, um klarzukommen. Also jetzt auch erst recht nochmal akzeleriert durch die Inflation. Aber auch durch Corona würdest du da sagen, es hat sich nochmal verschlimmert, was in den Familien ja sozusagen an Druck herrscht?
Ich würde ja sagen, beziehungsweise ich empfinde das auch so. Ich habe letztens tatsächlich meine Mutter gefragt. Ich habe sie gesagt, Mama, sag mal, wenn ich nach Hause kam, hast du auch gleich meine Hausaufgaben kontrolliert und geschaut, ob da auch alles richtig ist? Also ich selbst erwische mich immer wieder und ich sage es mal so, meine Kinder sind jetzt an der Quelle. Ich kann oder sie können zu jedem Zeitpunkt von meiner Firma profitieren. Aber trotzdem bin ich als Mama so dahinter und sage, na ja, ich brauche jetzt nicht gleich hier so viel Druck machen, nur weil sie einen Fehler in irgendeiner Aufgabe hat, sondern Fehler gehören dazu.
Ja.
Aber vielleicht, weil ich es auch ein bisschen entspannter sehe. Aber jetzt, wenn wir mal an die Masse denken, all die Mamas, die eben, wie du sagst, viel arbeiten und die Zeit ist am Tag begrenzt. Ne? Wir Mamas wünschen uns alle im besten Fall mehr als 24 Stunden am Tag. Ja, da gestaltet sich das auf jeden Fall schwieriger und die Kinder bekommen diesen Druck auch zu spüren. Mhm. Und das ist eigentlich so schade, weil ich glaube, die Antwort meiner Mama vielleicht hier noch dazu, nee, ich habe nichts kontrolliert. Das heißt, ich bin mit meinen Hausaufgaben, egal ob sie vollständig waren oder nicht, in die Schule gegangen und dann habe ich von meiner Lehrkraft das Feedback bekommen, richtig, falsch oder da fehlt was. Mhm. Und ja, das hat sich heute schon verändert. Was ich allerdings gut finde, denn wenn wir die heutige Generation betrachten, sie müssen einfach aufgrund dieser digitalen Welt, muss man sie viel mehr informieren und abholen und ja, belehren, sage ich mal, als wie damals.
Ja. Was würdest du dir denn als sowohl Gründerin natürlich von EasyTutor, aber auch als Mama von zwei Kindern von der Politik wünschen?
Ja, ich würde mir tatsächlich von der Politik wünschen, dass der Zugang zur Bildung, und damit meine ich egal wie, sehr einfach gestaltet wird und ja, nicht so viele Steine in den Weg gelegt werden. Nummer eins, wer darf nicht? Und Nummer zwei, wo soll man und wo soll man nicht? Denn es gibt so viele tolle Angebote und die Kinder sind alle individuell. Und ich finde, jede Schule oder auch Elternteil sollte eigenständig entscheiden dürfen, was ist gut für unsere Schule oder die Eltern, was ist gut für unser Kind. Und hier haben wir immer noch das Problem, dass ja Unterschiede gemacht werden. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich sehr, sehr stört.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass geht mir ähnlich, obwohl anderes Land und ja, andere Karriere.
Ja.
Was rätst du denn Eltern, wenn ihr mal mit Eltern in Kontakt kommt, sowohl über EasyTutor als natürlich auch, klar, privat, man spricht ja unter Eltern. Was rätst du Müttern und Vätern, die mit ja, Herausforderungen im Alltag an euch herankommen?
Ganz, ganz wichtig ist mir immer, dass ich sage, alles ist möglich. Also man sollte auf gar keinen Fall, egal zu welchem Zeitpunkt, aufgeben. Auch ist kein Kind auf dieser Welt dumm und kann es einfach nicht und wird da sofort abgestempelt. Das passiert leider auch sehr oft. Sondern man sollte eben das Kind unterstützen. Und wenn man es eigenständig nicht unterstützen kann, und zwar aus jeglichen Faktoren, einmal vom Wissen oder auch zeitlichen Gründen, das sind ja wirklich verschiedene Gründe, die dann da eine Rolle spielen, dann sollte man sich tatsächlich die Unterstützung holen.
Ja.
Und schauen, dass man extern das eigene Kind unterstützen kann. Und ich muss gestehen, ich hatte es schon mehrmals in meinem Umfeld. Es geht ja schon allein da los, dass auch kann man helfen. Man kann dem eigenen Kind helfen. Aber das Kind möchte nicht. Das hört einer Mama nicht so zu, wie wenn jemand Externes dem Kind was erklären möchte. Mhm. Und ja, da habe ich natürlich ganz viele Mamas, oh Gott, ich kann nicht mehr. Mein Kind will mir gar nicht mehr zuhören. Und ich weiß nicht, es ist doch die dritte Klasse, da braucht man doch noch keine Nachhilfe. Naja, und ich finde dann, dieses Wort Nachhilfe ist so negativ behaftet.
Mhm.
Nachhilfe ist nicht nur für Kinder, die etwas nicht können, die lernschwachen Kinder. Nachhilfe ist auch für begabte Kinder. Wir haben ganz, ganz viele Anfragen, auch wo die Mama sagt, mein Kind leider, es sind vielleicht weniger Fälle, aber mein Kind, ja, ist immer so schnell fertig mit den Hausaufgaben. Sie möchte ein bisschen mehr dazu tun. Und auch da können wir unterstützen. Also ich finde auch, dieses Wort Nachhilfe darf man nicht mehr so negativ aufnehmen.
Ja, es ist schon sehr negativ belastet, das stimmt wohl.
Ja,
ja, ja. 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 EasyTutor klingt sehr freundlich.
Danke.
Nochmal zurück zu dem Thema Mompreneur. Mhm. Du bist ja gestartet mit EasyTutor, als du schon bereits zweifache Mutter warst. Was würdest du denn weiblichen Gründerinnen raten? Weil es ist ja so, wenn man in die Startup-Szene sowohl in Deutschland als auch hier in der Schweiz, egal wo, glaube ich, reinguckt, ist sie da ja doch noch sehr männlich geprägt. Und Gründerinnen gibt es tatsächlich nicht so viele, erfolgreiche dann natürlich noch mal ein paar weniger. Was würdest du denn Mompreneurs oder potenziellen Mompreneurs raten?
Ja, und zwar ist es so, dass wir Mütter eigentlich, sobald wir Mutter werden, so viel an Verantwortung übernehmen, dass wir teilweise, ja, es gibt so zwei Schichten. Es gibt die Mama, die powert dann durch, und dann gibt es die Mama, die auch manchmal überfordert ist. Und ich kann in beide Richtungen sagen, auch die Mama, die durchpowert, ist sehr oft überfordert. Der eine zeigt es, der andere nicht. Und ich finde, wir leisten so viel, und Mama sein ist ein Fulltime-Job. Und oft hat man so diese Angst, dass man sich schlecht fühlt, vernachlässige ich jetzt mein Kind, wenn ich jetzt noch etwas gründe oder wenn ich arbeiten gehe. Und ich sage immer, das ist nicht richtig, denn man muss doch auch für sich selber sich wohlfühlen, um eine gesunde Mama zu sein. Und wenn man sich selbst vernachlässigt und wirklich nur in diese Mama-Rolle schlüpft, dann wird man auf Dauer nicht glücklich. Und deswegen rate ich jedem da draußen, der wirklich was vorhat, es einfach mal zu wagen. Und Up and Downs, die gehören immer dazu. Und wichtig ist aber, dass man eben niemals aufgibt, denn ich finde, vor allem durch Learnings wächst man ja umso mehr. Und das ist alles nur so viele Erfahrungen, die man dann auf diesem Weg sammelt, das kann keinem schaden. Und deswegen rate ich allen da draußen, egal ob Mama oder Papa, wenn man eine Vision hat, wenn man eine Idee hat, sie unbedingt zu wagen.
Ja.
Wie sagt man? Denn nur wer wagt, gewinnt.
Absolut. Dem kann ich mich sehr anschließen. Visionen zu verfolgen mag länger dauern. Es kann sein, dass es nicht so schnell geht, wie wenn man 20 Stunden am Tag in einem Coworking-Space sitzt. Ja. Mit vier anderen, die auch alle keine Kinder haben. Aber ja, dranbleiben hilft.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. Und gibt es für dich so persönlich aus deiner Experience jetzt einfach einen guten und einen schlechten Zeitpunkt für eine Gründung? Oder würdest du sagen, egal, einfach machen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, auch in deinem Umfeld?
Also ich persönlich fand es wichtig, das erste Jahr für mein Kind da zu sein, denn da entsteht ja auch diese starke Bindung zu den Kindern. Aber sobald man merkt, sie brauchen jetzt auch andere Kinder zum Spielen und sie brauchen mehr Unterhaltung, finde ich es nicht verkehrt. Viele sagen ja auch, nee, vor dem Kindergarten, das kommt gar nicht in Frage, keine Kindergrippe, die sind doch noch zu klein. Das muss wirklich jeder eigenständig entscheiden, weil die Kinder sind ja natürlich auch sehr unterschiedlich. Aber für mich persönlich, ich habe gesehen, meine Kinder haben auch einfach Kinder um sich gebraucht. Und wie gesagt, ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo sie so klein waren, war ich ja im Ausland. Das heißt, da gab es keine Cousine um mich, keine Großeltern. Wir waren alleine und eigenständig. Und die haben das geliebt, in die Kindergrippe zu gehen oder in den Kindergarten dann später, weil die einfach Kinder zum Spielen haben wollten.
Mhm.
Und ich finde, sobald man wirklich sagt, okay, so jetzt für diese paar Stunden habe ich Zeit für mich, sollte man auf jeden Fall was für sich tun.
Ja.
Auch wenn man nicht arbeitet. Aber man sollte dann in der Zeit sich selber pflegen. Das ist ganz wichtig.
Ja, irgendeine Leidenschaft verfolgen.
Ja.
Ja, Jessica, jetzt komme ich zu einem Punkt in diesem Podcast, bei dem sonst ja immer jeder Bericht über dich beginnt. Du bist die Ehefrau von Diego Contento. Und du bist für mich zumindest aber so ziemlich das Gegenteil von der klassischen Spielerfrau. Du bist eine vollzeitarbeitende Mama und du hast mit deiner Firma oder mit eurer Firma zahlreiche und auch sehr hohe Investments erhalten. Du hast eine Firma, wie wir eben besprochen haben, mit sehr, sehr vielen Kundinnen und Kunden und circa 30 Mitarbeiterinnen. Ist es für dich trotzdem nervig, oft noch so oder immer, glaube ich, darf man das so sagen, die Frau von zu sein?
Ich muss gestehen, mich hat es noch nie gestört. Weil ich aber vielleicht auch sehr selbstbewusst bin und ich immer dazu gestanden habe, dass mein Mann einfach Fußballspieler ist. Punkt. Ich kenne ja Diego, da waren wir beide 11 und 13 Jahre alt, also sehr, sehr jung. Und deshalb kennen wir uns sehr, sehr lange. Und ich hatte aber kein Problem damit, dass die Presse mich so betitelt, weil im Grunde bin ich ja die Frau eines Fußballspielers.
Das stimmt hier schon, ja.
In Deutschland ist das ein sehr großes Thema und das war für mich auch immer in Ordnung so. Also ich habe mich nie dagegen gewehrt und vielleicht aber auch, weil ich was anderes tue. Ich erfülle eben nicht dieses Klischee, was eine Spielerfrau so mit sich bringt. Und deshalb hatte ich da nie ein Problem mit und habe auch meinen Mann, egal wo und mit was, unterstützt in seinem Job.
Und ich glaube, es ist auch gegenseitig, oder?
Ja, tatsächlich. Mein Mann ist ja aktuell vereinslos und seit einem Jahr jetzt schon unterstützt er mich. Weil mit zwei Kindern ist das natürlich dann schon nochmal eine andere Hausnummer als wie damals mit einer, die Schule besucht hat. Und ja, wir ergänzen uns da super gut und das freut mich natürlich.
Wundervoll. Cool, dass es in beide Richtungen funktioniert. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel von einer sehr gleichberechtigten Ehe dann.
Ja, tatsächlich. Und ich muss gestehen, Isabel, im Privaten, egal ob jetzt ein Journalist oder auch jemanden auf einer hohen Position aus einem Verein oder sonstiges, da bin ich nicht die Frau von, sondern da werde ich tatsächlich als Gründerin gesehen und auch als erfolgreiche Gründerin. Jeder findet es super, dass ich da in einem gesellschaftlichen Bereich gegangen bin. Und das bestätigt mir so ein bisschen auch, dass das einfach nur ein Titel ist.
Ja, absolut. Das ist wundervoll. Schön, das zu hören. Das freut mich sehr. Ja, Jessica, wir kommen so langsam an das Ende unseres gemeinsamen Gesprächs. Ich könnte jetzt noch stundenlang sprechen, aber tatsächlich müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich würde dich gerne fragen, ob du noch den potenziellen oder vielleicht bereits sich in Gründung befinden, also den potenziellen Gründerinnen oder den bereits gründenden Damen und Herren da draußen, noch etwas mitgeben möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Habt ganz viel Geduld. Dann Up and Downs gehören dazu und lasst euch auf gar keinen Fall von irgendjemandem Steine in den Weg legen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr eine Idee habt, haltet daran fest, probiert es, denn man kann nicht scheitern. Man lernt einfach im Leben immer nur dazu und ich wünsche natürlich jedem da draußen ganz, ganz viel Glück.
Super, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich freue mich riesig auf eure Kommentare und euer Feedback zu dieser Folge, sowohl auf Instagram, aber auch auf LinkedIn. Und ja, fühlt euch herzlichst gedrückt. Danke fürs Zuhören und bleibt wundervoll. Dankeschön.
Danke.
Eine Futux Podcast Produktion 2022.